Vaccines have started rolling out in the tens of millions in rich countries, but in low-income countries, it's not even hundreds. That's partly because most of the vaccines have already been bought by rich nations. Canada has enough to immunize each citizen 5 times.
We will now have 80 million doses of COVID-19 vaccines arriving this year.
Herzlich willkommen zur 2. Folge des Völkerrechts-Podcast, unser Podcast zur Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Heute führe ich euch zusammen mit Philipp durch die Folge.
Vielen Dank, Sophie. Auch von mir herzlich willkommen. Wir sprechen heute über das Welthandelsrecht, den freien Weltmarkt, den internationalen Schutz geistigen Eigentums und was das alles mit dem globalen Zugang zu Corona-Impfstoffen zu tun haben könnte. Sophie, das Welthandelsrecht fristet in der Ausbildung ja eher ein Schattendasein. Wie war das bei euch im Schwerpunkt? War Welthandelsrecht da überhaupt ein Thema?
Ich hatte im Studium sogar etwas Berührung mit dem Welthandelsrecht, aber ich denke, dass das meist nicht für alle Studierenden so ist.
Das denke ich auch. Also bei uns im Schwerpunkt zumindest war Welthandelsrecht nur sehr am Rande Thema und ich glaube, dass es den meisten anderen ähnlich gehen könnte. Für all diejenigen wollen wir diese Lücke heute schließen und uns das Welthandelsrecht mal genauer anschauen. Dazu hören wir gleich als erstes in Isabels Grundlagenteil, was es eigentlich mit diesem System des Welthandelsrechts und freiem Weltmarkt auf sich hat. Im Anschluss spreche ich dann mit Henning Grosse-Ruse-Kahn über einen Teilbereich des Welthandelsrechts, nämlich den internationalen Schutz geistigen Eigentums, also noch stärker ein Nischenthema, und inwiefern dieses Nischenthema aber ein Problem für den Zugang zu Corona-Impfstoffen darstellen könnte.
Bevor es losgeht, wollten wir noch ein kurzes Follow-up zu unserer 1. Folge einschieben, in der es um das Interventionsverbot ging. Die Bedeutung des Interventionsverbots hat sich nämlich gerade erst wieder gezeigt. Unmittelbar nach der Amtseinführung von Joe Biden belegte China 28 US-amerikanische Personen mit Sanktionen, darunter unter anderem der frühere Secretary of State Mike Pompeo und der frühere Trump-Berater Steve Bannon. Begründet hat China diesen Schritt damit, dass die sanktionierten Personen Aktionen geplant, gefördert und umgesetzt hätten, die die Souveränität Chinas ernsthaft verletzt und in innere Angelegenheiten eingegriffen hätten. Wenn ihr zu diesen Themen genaueres wissen wollt, dann hört einfach nochmal in unsere 1. Folge zum Interventionsverbot rein. Heute aber soll es zunächst mit Isabel um das Welthandelsrecht gehen.
From American farmers producing soybeans or pork to car manufacturers and Chinese factory workers making our electronic gadgets. These are the people and businesses bearing the brunt of the trade war.
Ja, willkommen zurück beim Grundlagenteil, wo wir uns heute mit einem Thema beschäftigen, das absolut zu den völkerrechtlichen Grundlagen gehört, gleichzeitig aber, würde ich behaupten, und da möchte ich mich auch nicht ausschließen, bei vielen, die sich am liebsten mit dem klassischen Völkerrecht beschäftigen, wahrscheinlich auch ein Thema ist, das man dann doch eher lieber stiefmütterlich manchmal behandeln möchte, nämlich dem Welthandelsrecht. Aber ich verspreche, dass es zwischendurch auch um süße Meeresschildkröten gehen wird. Also ist alles halb so schlimm. Das Welthandelsrecht gehört eben auch zu den absoluten Grundlagen oder zu den ältesten völkerrechtlichen Rechtsgebieten. Das merkt man immer schon daran, dass es dann einen tollen lateinischen Spruch dazu gibt. In diesem Fall zum Beispiel ubi commercium, ubi jus, wo der Handel ist, da gibt es das Recht. Und das ist eben auch eine historische Tatsache, sei es, dass man sich die Babylonier anguckt oder die Griechen oder die Römer. Es gibt immer auch Regeln dazu, wie Handel zwischen Ländern oder über Ländergrenzen hinweg, von wem auch immer, funktionieren soll, wie er geregelt sein soll. Für uns aktuell ist insbesondere das WTO Marrakesch Agreement relevant, das insgesamt 90% des Welthandelsvolumens abdeckt und regelmäßig dieses Recht regelmäßig in bestimmten Runden neu verhandelt wird, indem eben bestimmte Prinzipien und Regeln für den Welthandel vereinbart werden. Die Grundidee und das Grundprinzip ist aber unverändert. Die Idee ist, dass ein möglichst ungehinderter, ein möglichst freiwilliger und freier Handel ungeachtet von Landesgrenzen am Ende allen hilft, den größtmöglichen Profit oder die größtmöglichen Vorteile zu erreichen. Weil eben die besten Produkte sich zum günstigsten Preis durchsetzen und nicht etwa, weil sie in einem Staat besonders stark subventioniert werden oder umgekehrt, weil ein Staat seine interne Produktion, seinen eigenen Handel schützt, indem er Zölle oder so etwas einführt. Das heißt, ein Protektionismus beispielsweise ist in den WTO-Prinzipien in dem Sinne nicht vorgesehen, sondern es geht immer darum, möglichst frei den Markt auch auf globaler, internationaler Ebene regeln zu lassen. Aber auch das, dieser freie Handel, ist im Welthandelsrecht dann wiederum nicht grenzenlos. Und eine ganz schöne Illustration dafür ist der sogenannte Shrimp-Turtles-Fall aus dem Jahre 1998. Das sind Indien und andere Staaten gegen die USA. Mal wieder hier im Völkerrechts-Podcast sind regelmäßig die USA anscheinend diejenigen, die einen draufkriegen. In dem Fall ist es so, dass die USA aus umweltschützerischen, artenschützerischen Motiven verhindern wollen, dass weiterhin Meeresschildkröten, die teilweise vom Aussterben bedroht sind, als Beifang, insbesondere im Shrimpfang, enden und dementsprechend weiter dezimiert werden. Und deswegen wird ein Bundesgesetz erlassen, dass Shrimps, die gefangen werden, ohne dass es in diesem Fang einen sogenannten Turtle Excluder Device, TED, gibt, der eben verhindert, dass Meeresschildkröten mitgefangen werden, dass dieser Shrimp nicht mehr importiert werden darf. Und dagegen wandten sich eben Indien und drei andere asiatische Staaten und gingen zum Appellate Body der WTO. Dieser Appellate Body sagte, grundsätzlich sind solche Ausnahmen zum freien Import, wie eben die aus Umweltgründen motiviert sind, unter anderem unter Artikel 20 GATT, in Ordnung, weil es bestimmte Gründe geben kann, aus denen Staaten Import beschränken dürfen. Aber eine Rückausnahme von dieser Ausnahme zum freien Handel ist, dass solche Maßnahmen nicht diskriminierend sein dürfen. Und das war hier eben genau das Problem. Denn die Vereinigten Staaten haben zur Einführung dieser Maßnahme, dieses Importverbots, bestimmten Staaten, insbesondere westlichen Karibikstaaten, die also auch näher an den USA dran lagen, bestimmte Hilfe dabei gegeben, diese Devices, diese Turtle Excluder Devices einzubauen und haben auch eine gewisse Grace Period gegeben, um das umstellen zu können. Und anderen Staaten haben sie das nicht gegeben. Und eben aufgrund dieser Diskriminierung bei der Anwendung dieser Maßnahmen wurde dieses Importverbot als welthandelsrechtswidrig letztendlich befunden. Das heißt, wenn wir das zu den Grundprinzipien des Welthandelsrechts in Bezug setzen, dann ist das Welthandelsrecht im Grundsatz, wenn man das so sagen kann, unpolitische Marktregelung. Aber es gibt eben Ausnahmeregelungen wiederum für die Umwelt und aber zum Beispiel auch als Preferential Treatment in gewissen Fällen für weniger entwickelte Staaten. Das heißt, diese unpolitischen Marktregelungen sind durchaus von politischen Werten wiederum geprägt und von der Erkenntnis, dass der Markt am Ende eben vielleicht doch nicht immer alles regelt.
Isabel fragt sich also, ob der freie Markt tatsächlich alles regelt. Dies zeigt sich aktuell auch in Debatten um den Zugang zu Corona-Impfstoff. So könnte man fragen, ob und inwiefern der freie Markt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beiträgt. Wie sich also die welthandelsrechtliche Ordnung konkret auf den Zugang zu Corona-Impfstoffen auswirkt. Wie kann sichergestellt werden, dass wirklich alle Länder Zugang zu Impfstoffen erhalten? Dazu hat Philipp mit Henning Große-Ruse-Kahn gesprochen.
Lieber Henning, herzlich willkommen beim Völkerrechts-Podcast. Schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank, Philipp. Toll, dass ich die Gelegenheit habe, das mit dir hier zu besprechen.
Henning ist University Reader an der University of Cambridge und Co-Direktor des dort angesiedelten Center for Intellectual Property and Information Law. Außerdem ist er unter anderem Fellow am Lauterbach Center in Cambridge und am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München. Ich würde direkt mal einsteigen mit unserem Thema Zugang zu Corona-Impfstoffen, das ja durchaus zu polarisieren scheint. Man hört von NGOs wie Oxfam und Amnesty International, dass arme Länder im nächsten Jahr allenfalls 1 von 10 Einwohnern gegen Corona immunisieren könnten, das reiche Kanada hingegen verfüge über einen Vorrat, um seine Bevölkerung 5-mal durchzuimpfen. Die New York Times titelt entsprechend Want Vaccines Fast? Suspend Intellectual Property Rights. Meine erste Frage an dich wäre deshalb, wie siehst du das? Stimmt das überhaupt so?
Ja, vielen Dank, Philipp. Also der Patentschutz hat mittel- und langfristig mit Sicherheit eine wesentliche Bedeutung für die Frage des Zugangs zu dem Impfstoff. Und nicht nur der Patentschutz, sondern auch der Testdatenschutz, da können wir hinterher nochmal näher drauf eingehen. Aber das sind aus meiner Sicht zumindest eher mittel- und langfristige Fragen, die sich darstellen. Also jetzt für den Zugang zum Impfstoff in der Pandemiesituation jetzt, 2021, da wird es vor allem erstmal um faktische Zugangshindernisse gehen. Wie viel kann produziert werden? Wer kann überhaupt den Impfstoff produzieren? Und da spielen Patente und dieser Testdatenschutz erst nur, wenn überhaupt eine Rolle, nur eine sehr geringe Rolle, weil die Patente für diesen Impfstoff oder die Impfstoffe, die wir jetzt diskutieren, den von AstraZeneca Oxford, den von Pfizer BioNTech oder der von Moderna zum Beispiel, die neu angemeldeten Patente, wenn sie denn schon angemeldet sind, sind im Zweifelsfall noch nicht erteilt, sind im Zweifelsfall wahrscheinlich noch nicht mal veröffentlicht, sodass man gar nicht die Informationen über den genau beanspruchten Patentschutz bekommen kann. Und von daher können diese Patente, weil sie eben noch nicht existieren, noch gar keine Rolle spielen. Es gibt natürlich eventuell Patente, die auf bestehende Technologie, die im Rahmen dieser Impfstoffe genutzt werden, gerade bei der Messenger-RNA, dieser Technologie, die halt auf der DNA sozusagen Sequenz von dem Virus im weiteren Sinne mit basiert. Da gibt es bestimmt eine Reihe vorherbestehender Patente, die gegebenenfalls für diese Impfstoffe relevant sind. Aber da müsste man ganz genau gucken, was denn tatsächlich in welchem Umfang da schon wo geschützt wird. Dieser Schutz ist immer territorial, das heißt, der gilt von Land zu Land unterschiedlich. Und da ist auch zunächst mal davon auszugehen, dass der Patentschutz nicht die zentrale Hürde im Moment darstellt, sondern eher auch wiederum ein mittel- oder langfristiges Problem gegebenenfalls darstellen kann.
Das heißt, wenn wir erstmal den Patentschutz außen vor lassen, welche wären die logistischen Hürden, die für den Zugang zu Impfstoffen relevant werden könnten?
Erstmal muss dieser Impfstoff, nachdem er jetzt sozusagen erforscht worden ist, zumindest nehmen wir wieder diese drei Beispiele, Oxford AstraZeneca, Pfizer-BioNTech oder Moderna, der Impfstoff ist erforscht worden, da muss der jetzt zugelassen werden. Und sobald die Zulassung dann erteilt worden ist, muss der Wirkstoff einfach erstmal in größeren Maßen so produziert werden, dass er auch verabreicht werden kann. Und dazu geht es natürlich im Wesentlichen um Produktionskapazitäten. Wo kann produziert werden? Welche Unternehmen können das machen? Die Hersteller selber natürlich einmal, das sind die größeren pharmazeutischen Unternehmen wie zum Beispiel Pfizer. Die haben dann wiederum Lizenznehmer, zum Teil auch gerade bei Oxford AstraZeneca in Ländern des globalen Südens. Aber dort muss dann erstmal tatsächlich hergestellt werden. Also da müssen in riesengroßen Mengen diese Impfdosen hergestellt werden und dann müssen diese Impfdosen natürlich entsprechend an die Bevölkerung verteilt werden über Gesundheitsämter, über Krankenhäuser, über Arztpraxen und sonst was und so weiter und so fort. Und das hat je nachdem, was das für eine Technologie ist, verschiedene Hürden, die das mit sich bringt. Wenn man jetzt mal im Extremfall den Wirkstoff da von Pfizer-BioNTech nehmen, also den Impfstoff, der muss grundsätzlich bis kurz vor der Verabreichung bei minus 80 Grad ungefähr gelagert werden. Das kann man natürlich in verschiedenen Ländern so in der Form kaum bewerkstelligen. Darüber hinaus, sozusagen ein bisschen vorgelagert, ist es noch eine zentrale Frage, welche Unternehmen tatsächlich überhaupt diesen Impfstoff herstellen können, also wo die Technologie in dem Maße zur Verfügung steht. Das ist nicht so einfach wie jetzt, wenn man einfach ein paar chemische Substanzen miteinander vermischt und daraus im größeren Sinne vielleicht irgendwelche anderen Arzneimittel herstellt. Also von daher ist es auch schon eine rein faktische Zugangshürde, dass eine ganze Reihe von Unternehmen wahrscheinlich gar nicht ohne weiteres in der Lage wären, ihre Produktion, auch wenn sie sonst vielleicht Arzneimittel herstellen, genau auf eben diesen Impfstoff umzustellen.
Wenn ich es also richtig verstehe, heißt es, dass diejenigen Unternehmen, die auch den Impfstoff entwickelt haben, sagen wir Pfizer, Moderna, AstraZeneca, auch diejenigen sind, die jetzt en masse produzieren können und das wahrscheinlich auch aufgrund der hohen Nachfrage tun werden. Warum verkaufen diese Hersteller allerdings vorwiegend an reiche Länder? Warum können sie nicht auch sagen, im Namen einer sozusagen gerechten Verteilung verkaufen wir auch an ärmere Länder?
Das käme wahrscheinlich zum Teil auch mit darauf an, wer die Forschung mitfinanziert hat. Und da ist es mit Sicherheit so, auch wenn man die Details wahrscheinlich, weil sie nicht öffentlich zugänglich sind, nicht ohne weiteres kennt, dass die Länder, zum Beispiel Kanada, aber auch andere Länder, nachdem die Pandemie ausgebrochen ist, verschiedenste Hersteller in ihren Versuchen, Impfstoffe zu finden, finanziert haben. Und man hat natürlich in der Situation, also 6 oder 8 Monate zurück, nicht genau gewusst, welcher Impfstoff jetzt erfolgreich sein wird. Und man wusste auch nicht, welcher Impfstoff zu welcher Zeit fertig sein wird. Also hat ein Land, wenn es die finanziellen Möglichkeiten dazu hat, natürlich versucht, sich auf verschiedenste Füße darzustellen und möglichst nicht nur sozusagen auf einen Pferd zu setzen. Und vor dem Hintergrund ist es wahrscheinlich auch verständlich, dass es zumindest so jetzt zu einer Situation gekommen ist, ohne das jetzt zu rechtfertigen, dass manche Länder mit ihren jeweiligen finanziellen Kapazitäten und Möglichkeiten auf einmal viel mehr Impfstoff als notwendig sozusagen voreingekauft haben. Man wird dann da hoffen, dass diese Länder eben dann nicht diese Kapazitäten voll für sich ausschöpfen, sondern das an andere abtreten oder abgeben. Aber auch jetzt ist es ja noch nicht klar, welcher Impfstoff denn wie gut tatsächlich funktioniert.
Das klingt ja auch nach sozusagen sehr viel privatrechtlicher Konstruktion, sehr viel, wer eben zur richtigen Zeit aufs richtige Pferd gesetzt hat, mit den entsprechenden finanziellen Möglichkeiten, geht jetzt erstmal als Gewinner hervor. Gibt es denn gar keine internationalen Instrumente, um irgendwie auch den Zugang für ärmere Länder herzustellen? Oder wie sind die einzuschätzen?
Also da gibt es einerseits aus IP-Recht eine Reihe von Instrumenten, die aber halt im Wesentlichen diesen ärmeren Ländern erlauben würden, IP-Hindernisse zu beseitigen. Solange IP kein Hindernis ist, bringen diese Instrumente natürlich nichts. Die können wir gleich hinterher nochmal vielleicht ein bisschen weiter diskutieren. Darüber hinaus hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ein Instrument geschaffen, was sich COVAX nennt, was auf COVAX und Vaccination sozusagen beruht. Und dort wird versucht, sozusagen allen Ländern, jetzt nicht nur armen Ländern, sondern auch Ländern mit mittlerem oder höheren Einkommen die Möglichkeit zu schaffen, dass sie gemeinsam ihre Kaufkraft stärken, indem sie sozusagen ihre jeweiligen Summen, die sie investieren wollen, in die Bereitstellung von den Impfstoff poolen und dadurch größere Mengen zu besseren Konditionen einkaufen können. Allerdings gibt es im Rahmen dieses Pooling-Mechanismus auch ein besonderer Fokus auf arme Länder, die vielleicht selber gar nicht die Möglichkeit haben, groß Geld in diesen Mechanismus hineinzustecken. Dort wird dann halt von Geldgebern wie der Bill & Melinda Gates Foundation und anderen Donors versucht, sozusagen für eben diese Länder Geld mit hineinzustecken und diesen Ländern es auch zu ermöglichen, von diesem Impfstoff hinterher mit zu partizipieren. Es scheint aber so zu sein, dass bestenfalls 20% der jeweiligen Bevölkerung mittel- und kurzfristig von diesem Modell profitieren werden, von diesem COVAX-Modell. Und es ist nicht ganz klar, ab wann Länder über dieses COVAX-Modell tatsächlich den Impfstoff bekommen können. Also mir zumindest liegen dazu keine genauen Informationen vor.
Nur nochmal zur Einordnung. Das ist ja dann ein Mechanismus, der von der WHO eingeführt wurde. Das Welthandelsrecht und die WTO spielen wahrscheinlich insofern gar keine Rolle. Also das Welthandelsrecht will primär den freien Markt an der Stelle sichern und keine positiven Schutzverpflichtungen im Sinne eines fairen Zugangs zu solchen Impfstoffen herstellen.
Also der reine Weltwarenhandel, wenn man jetzt irgendwie sich den Impfstoff anguckt, dann wäre der im Wesentlichen natürlich eine Ware und nicht eine Dienstleistung. Also würden die Regeln des Warenhandels und des internationalen Warenhandelsrechts gelten. Da schafft natürlich GATT und die WTO mit ihren übrigen Abkommen in diesem Bereich, ohne dass ich da jetzt der absolute Experte bin, den globalen Rechtsrahmen. Aber der baut im Wesentlichen zum Beispiel Zölle und Handels- oder zollgleiche Handelshemmnisse ab. Also dass man zum Beispiel ein Problem hätte, wenn man Exportbeschränkungen einführen würde als einzelnes Land oder wenn man auf einmal seine Zölle im Wesentlichen anhebt, um den Import von diesen Impfstoffen zu beschränken. Aber ich kann mir so momentan keinen Bereich aus dem Welthandelsrecht direkt vorstellen, der jetzt über die Zollminimierung, also dass die Zölle irgendwie weiter abgebaut werden oder sonst ähnliche Handelsbeschränkungen nicht eingreifen sollten, der tatsächlich irgendwie da eine Gleichbehandlung zwischen Staaten fordern würde, was jetzt die Zuteilung von diesen Impfstoffen angeht.
Okay, verstehe. Dann können wir ja vielleicht noch abschließend dann doch übers IP-Recht sprechen. Angenommen, der Patentschutz greift irgendwann, was er ja tun wird. Was wären das dann für Hürden grundsätzlich, die das internationale IP-Recht vielleicht verbunden mit dem Domestic IP-Law aufstellen würden?
Okay, also da muss man halt, wie du gerade selber schon angedeutet hast, zwischen dem internationalen und dem nationalen Schutzsystem unterscheiden. Das internationale Schutzsystem schafft im Prinzip die Verpflichtung von Staaten, Mindestschutzstandards für geistiges Eigentum inklusive von Patenten im nationalen Recht herzustellen und umzusetzen. Einer dieser Schutzstandards im Rahmen zumindest der Verträge, die die WTO auch mit umfasst, also das TRIPS-Abkommen insbesondere, das Abkommen über Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Im Rahmen von TRIPS Artikel 27 sind alle WTO-Mitgliedstaaten gehalten, Patente für Erfindung in allen Technologiebereichen bereitzustellen. Und das bedeutet, sofern so ein Impfstoff jetzt tatsächlich patentgeschützt wird, also wenn es eine Erfindung ist, die neu ist und im Übrigen eine erfinderische Tätigkeit beinhaltet und sozusagen dann im nationalen Recht patentfähig ist und als Patent angemeldet wird, dann werden eben solche Erfindungen mit Monopolrechten versehen. Das heißt, dass nur der Patentinhaber in der Lage ist, für einen Zeitraum von ab Patentanmeldung 20 Jahren die patentgeschützte Erfindung herzustellen, zu vertreiben und im Prinzip in jeglicher Weise kommerziell auszuwerten und auszubeuten. Also das sind so diese typischen Befugnisse, die halt sich aus dem geistigen Eigentum hergeben. Und man muss immer noch genau schauen dann, was für eine Erfindung tatsächlich in welchem Land angemeldet wird, weil dieser Patentschutz wie jeglicher IP-Schutz territorial wirkt. Also auch wenn jetzt WTO-Mitgliedstaaten alle grundsätzlich solche medizinischen Erzeugnisse patentschützen müssen, kommt es immer noch darauf an, ob jetzt zum Beispiel, nehmen wir Pfizer-BioNTech, ob die, sagen wir mal, der Einfachheit halber, die beanspruchen ein spezielles Patent auf ihren neuen Coronavirus-Impfstoff und melden den in, keine Ahnung, sagen wir mal 100 Ländern in der gesamten Welt an, dann wird in diesen 100 Ländern grundsätzlich separat geprüft, ob dieser Impfstoff patentfähig ist, ob er die jeweiligen nationalen Voraussetzungen erfüllt. Die sind zwar in gewissem Maße durch TRIPS harmonisiert, aber die Details, also wie jetzt zum Beispiel genau geprüft wird, ob so dieser Impfstoff neu ist und wie man ihn zum bisherigen Stand der Technik vergleicht und ob er einen hinreichend großen erfinderischen Schritt mit beinhaltet, das kann das Land regelmäßig eigentlich ziemlich frei selber bestimmen. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es gibt einen Patentschutz auf diese Impfstoffe und ich gehe mal davon aus, dass die meisten in dieser neuen Impfstoffe in vielen Ländern patentfähig sind und auch Patente angemeldet werden, dann hat man eben dieses Monopol, was einem für 20 Jahre ab Anmeldung, und das ist wichtig, das gilt ab Anmeldung, nicht ab Erteilung des Patents, diese sozusagen Monopolstellung auf dem Markt verschafft. Mit dieser Monopolstellung hat man grundsätzlich, zumindest wenn es ein relativ freier Markt ist, die Möglichkeit, die Preise zu bestimmen. Auf der anderen Seite, sofern der Markt, und das ist eigentlich bei Medikamenten immer so, in verschiedener Weise reguliert ist, dann könnte zum Beispiel der Staat unabhängig auch vom Patentschutz versuchen, Preisgrenzen einzuführen und Maximalpreise zu verhängen. Das hat so gesehen mit dem Patentschutz erstmal direkt nichts zu tun und viele Staaten machen das auch. In England ist es zum Beispiel eine Frage, in welchem Umfang die NHS, also die National Health Service, dann mit diesen mit den Anbietern von Medikamenten Preise aushandelt, die die NHS zahlt. In Ländern, wo es aber jetzt zum Beispiel kein staatliches Gesundheitssystem gibt, da kann es natürlich oft sein, dass auf dem privaten Markt außerhalb von irgendwie staatlichen Verteilung von Medikamenten dann auch schnell tatsächlich Monopolpreise zu zahlen sind. Und ein letzter Satz dazu noch. Es ist oft auch, selbst wenn in dem Land selber vielleicht gar kein Patent existiert, gerade in ärmeren Ländern in Afrika ist das oft der Fall, dass vielleicht gar keine Patente in diesen Ländern angemeldet werden. Solange in diesem Land selber der Wirkstoff mangels entsprechender technischer Fähigkeiten und Herstellungskapazitäten gar nicht selber nachgebaut und hergestellt werden kann, macht es oft gar nichts aus, ob man jetzt Patentschutz hat oder nicht, weil man dann ohnehin den Wirkstoff und diese entsprechenden Arzneimittel importieren muss. Also geht es da dann im Wesentlichen nur darum, ob in all den Ländern, in denen eben solche Herstellungskapazitäten und technischen Möglichkeiten bestehen, Patentschutz besteht. Weil wenn der dort besteht, dann hat der de facto auch Auswirkungen auf die Verteilung in andere Länder, die eben zum Beispiel von Indien abhängig sind, um diesen Wirkstoff zu bekommen oder diesen Impfstoff in unserem Fall zu bekommen.
Das heißt, die Unternehmen müssen tatsächlich gar nicht in jedem einzelnen Land der Welt Patentschutz anmelden, sondern es geht vor allem um die großen Länder, wo auch Herstellungs- und Produktionskapazitäten bestehen. Wie ist denn in dem Zusammenhang das Stichwort Zwangslizenzierung einzuordnen? Wie verhält sich das zum Patentschutz? Was bietet das für Lösungsmöglichkeiten, vielleicht gerade in Zeiten von der Pandemie?
Diese Zwangslizenzen sind bisher in der Diskussion gerade im April oder schon im März auch irgendwie aufgekommen. Da ging es vor allen Dingen dann um Fragen, ob bestehende Patente auf Medikamente wie dieses Remdesivir, was ja bei der Covid-Erkrankung mit zum Einsatz gekommen ist, ob solche Zwangslizenzen dort den Zugang erleichtern können. Und Zwangslizenzen sind grundsätzlich aus Sicht des internationalen Schutzes für IP im TRIPS-Abkommen mit erlaubt. Da gibt es einen Artikel 31, der halt das unter verschiedenen Bedingungen erlaubt, Ländern solche Zwangslizenzen zu erteilen. Im Rahmen so einer Zwangslizenz wird im Wesentlichen der Hersteller gezwungen, so der Name halt, eine Lizenz ohne sein eigentliches Zustimmung an einen Dritten zu vergeben. Also da wird dem Dritten dann halt, das mag ein generischer Hersteller sein oder das mag vielleicht auch eine staatliche Institution sein, die halt dann in größerem Umfang versucht, selber diesen Wirkstoff herzustellen und den Impfstoff in diesem Fall zum Beispiel auf den Markt zu bringen, muss natürlich wiederum selber die entsprechenden Kapazitäten haben, muss das entsprechende Know-how haben, um das Ganze tatsächlich zu tun. Aber wenn das alles vorliegt, dann kann sozusagen die Hürde, die im Patent selber liegt, überwunden werden durch so eine Zwangslizenz. Und schafft das internationale System sogar eine Möglichkeit, eine Zwangslizenz zu erteilen für nicht nur die Verbreitung von Generikern im eigenen Land, sondern auch um in anderen Ländern, wo eben es an diesen Herstellungskapazitäten fehlt, Generika bereitzustellen. Das ist ein in dem Sinne bilaterales Modell, wo halt ein Staat für einen anderen herstellen kann. Und aus meiner Sicht müsste man da im Wesentlichen vielleicht nochmal schauen, ob man jetzt nicht gerade im Covid-Kontext das zu einer Art multilateralen Modell weiter ausbaut, wo man dann zum Beispiel Indien auch erlaubt, ohne allzu große Hürden für eine ganze Reihe von anderen Staaten eben diesen Impfstoff oder andere patentgeschützte Arzneimittel herzustellen und in diese Länder zu verbreiten.
Ja, vielen Dank, Henning. Das heißt, wir enden hier auch mit einem möglichen Reformvorschlag für das System des internationalen IP-Rechts. Wir werden sehen, wie sich die Pandemie entwickelt, wie sich die Pandemie auch auf das System des Welthandelsrechts und speziell das IP-Recht entwickelt. Wir hoffen natürlich für das Beste und dass ein möglichst globaler Zugang zu den Corona-Impfstoffen hergestellt werden kann.
Vielen Dank auch und alles Gute für 2021.
Wie wir also gesehen haben, ist das Thema globaler Zugang zu Corona-Impfstoffen mit einer Reihe rechtlicher und auch nicht rechtlicher Probleme verknüpft. Es gibt nicht nur logistische Zugangshürden, sondern auch patentrechtliche Hürden, ein sehr dominantes Privatrecht und ein welthandelsrechtliches System, das stärker auf dem Gedanken des freien Handels zu beruhen scheint, als dass es den gerechten Zugang zu bestimmten, stark verknappten Waren herstellen soll. Es bleibt also zu erwarten, wie sich diese Lage auf den Zugang zu den Corona-Impfstoffen auswirken wird und ob die dabei gemachten Erfahrungen vielleicht Anlass dazu geben könnten, das Welthandelsrecht insgesamt zu reformieren. Wir hoffen, dass wir ein wenig zum Verständnis der aktuellen Lage beitragen konnten und sind gespannt, wie es da weitergehen wird. Zum Abschluss unserer Folgen wollen wir auch in Zukunft mit euch noch einen kurzen Blick auf den jeweils vergangenen Monat werfen, indem wir euch von einem völkerrechtlich relevanten Ereignis berichten. Sophie, was ist im Januar 2021 denn passiert?
Im Januar hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der EGMR mit Sitz in Straßburg, ein vielbeachtetes Urteil gefällt. Und zwar in einem Verfahren zwischen Georgien und Russland, einem eher seltenen Staatenbeschwerdeverfahren. Der EGMR urteilte, dass Russland im Rahmen der Besetzung von Südossetien und Abchasien ab 2008 systematisch verschiedene Menschenrechte aus der EMRK, der Europäischen Menschenrechtskonvention, verletzt hat. Unter anderem durch die Tötung von Zivilisten, das Niederbrennen und Plündern von Häusern, durch willkürliche Verhaftungen und die Misshandlungen und Folter von Kriegsgefangenen. Im Urteil ging es auch darum, ob und inwieweit die Europäische Menschenrechtskonvention in internationalen bewaffneten Konflikten wie dem zwischen Georgien und Russland anwendbar ist. Passend zu dieser aktuellen Entscheidung werden wir uns in der nächsten Folge mit der extraterritorialen Wirkung von Menschenrechten beschäftigen. Besonderen Fokus werden wir dabei auf das BND-Urteil des Bundesverfassungsgerichts legen. Dazu habe ich auch ein Interview mit Professor Nora Markert geführt. Und damit kommen wir auch schon zum Abschluss der Folge.
Wir freuen uns nach wie vor über Feedback, eure Kritik, weitere Anregungen und Vorschläge. Schickt sie uns gerne an podcast@völkerrechtsblog.org. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid.
Tschüss und bis zum nächsten Mal auch von mir.
Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Lischewski, Sophie Schubert und Erik Tuchtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet Anna-Sophia Tiedecke.